Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopfhalschirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt, wie immer, Stefan Wolpert. Aber heute haben wir noch einen Gast bei uns, Professor Zenner.
Ja, hallo Tobias. Lieber Professor Zenner, zunächst mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu uns zu kommen.
Ja, ich bin gerne gekommen.
Stefan, Professor Zenner war ja lange dein Chef. Ich würde sagen, du kannst ihn am besten vorstellen.
Ja, also wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Sie waren, wie Tobias schon sagte, mein erster Chef und waren auch so der maßgebliche Grund, weswegen ich mich wissenschaftlich überhaupt mit dem Thema Neurootologie beschäftigt habe und auch jetzt schwerpunktmäßig fokussiert habe. Vielleicht noch mal ein paar Stichworte. Sie sind Leibniz-Preisträger, was mich extrem beeindruckt hat. Das heißt, der Leibniz-Preis ist ja sowas wie der deutsche Nobelpreis der DFG. Sie waren fast 30 Jahre ärztlicher Direktor unserer Klinik, also der HNO-Klinik Tübingen. Und haben hier unter anderem das Hörforschungszentrum gegründet, was weltweit berühmt ist. Und unter anderem, was halt für diesen Podcast wichtig ist, das interdisziplinäre Tübinger Schwindelzentrum gegründet. Der Grund, weswegen wir Sie heute eingeladen haben, ist jedoch ein anderer. Und zwar, das hat mit was zu tun, was Sie nach Ihrer Zeit an der Uniklinik aufgebaut und entwickelt haben. Sie haben eine Firma gegründet, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Gesundheit-Apps spezialisiert hat. Und ich finde, das ist ein topaktuelles Thema. Das kann man, also ich habe es in keinem Buch gefunden und es wird in Zukunft für uns alle und auch für unsere Zuhörer eine große Rolle spielen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, nach so einer langen und erfolgreichen Karriere nochmal was ganz Neues anzufangen?
Ja, das ist ganz einfach. Wenn man aufhört an einer so großen Klinik, hört der Geist nicht auf. Und ich empfand es als spannend, in ein neues Gebiet zu gehen. Und spannend fand ich Digitalisierung, Digitalisierung in der Medizin, digitale Therapie, künstliche Intelligenz. Und zum Zweiten war mir natürlich aufgefallen, Sie haben erwähnt, Gründung des Schwindelzentrums. Es gibt keine evidenzbasierte Therapie oder keine evidenzbasierte Arzneimitteltherapie für chronischen Schwindel. Und dann kam eben die Idee, dieses beide miteinander zu verknüpfen. Und das Ergebnis ist eben eine digitale Therapie zur Behandlung von im Wesentlichen chronischem Schwindel.
Und da sind Sie ja gerade dabei, diese Therapie als App zu entwickeln oder haben Sie schon entwickelt? Und jetzt soll die App sogar noch als DIGA, also als digitale Gesundheitsanwendung, auf den Markt gebracht werden. Das passt ja hervorragend letztlich zu unserem Themenkomplex Schwindel und ist ein super Abschluss für diesen Themenkomplex. Aber jetzt natürlich die Frage, wie funktioniert so eine App? Was muss ich mir genau darunter vorstellen? Und wie heißt denn diese App? Wie finde ich die App?
Also die App heißt VertiDisan, Verti wie Schwindel, Di wie digital, Sanitas gesund. Also inhaltlich soll das sagen, der Schwindel soll weniger werden oder vielleicht sogar weggehen. Die Vorgeschichte ist vergleichsweise einfach. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass man mit bestimmten Übungen, sogenannten sensomotorischen und optokinetischen Übungen, den Schwindel unterdrücken kann. Und zwar kommt es zu einer sogenannten zentralen Kompensation. Sie wissen, dass die Gleichgewichtsorgane mit dem Gehirn verbunden sind, bilden zusammen mit den muskulären Sensoren ein Gesamtsystem und die Verarbeitung geschieht im Gehirn. Und das Schwindelgefühl entsteht auch im Gehirn. Und das Gehirn hat nur einen ganz großen Vorteil im Vergleich zu allen anderen Organen, es kann lernen. Und das wird ausgenutzt. Die zentrale Kompensation ist also ein Lerneffekt, der genutzt wird. Ich kann Ihnen das an einem kleinen Beispiel erläutern. Stellen Sie sich vor, Sie neigen Ihren Kopf zur linken Seite und Ihr rechtes Ohr ist defekt. Dann kommen vom linken Ohr Signale, der Kopf ist um 30 Grad geneigt zum Gehirn und von der rechten Seite kommen andere Signale. Und das führt zu einer Verwirrung im Gehirn und diese Verwirrung wird als Schwindel empfunden. Und jetzt können Sie diese Bewegung immer und immer und immer wieder machen und abhängig vom Alter lernt dann das Gehirn, diese pathologischen Signale vom rechten Ohr wieder richtig zu interpretieren und dann ist der Schwindel verschwunden. Die Störung im Ohr ist damit nicht behoben. Aber das Schwindelgefühl geht weg und das ist der zentrale Punkt, der für den Patienten entscheidend ist. Das wissen wir schon seit langem und deswegen ist Physiotherapie eine adäquate Therapie. Physiotherapie, in der eben sensomotorische und optogenetische Übungen durchgeführt werden. Aber in Deutschland ist das in der Regel beschränkt auf 6 mal 20 Minuten oder vielleicht auch 7 oder 8 mal 20 Minuten. Und das reicht nicht aus und die App hat dieses nun 90 mal 20 Minuten, also 90 Tage lang werden die Übungen durchgeführt und dies führt dann tatsächlich zu einer nachhaltigen Verbesserung bei der weit überwiegenden Mehrzahl der Betroffenen.
Wie genau kann ich mir das vorstellen, wenn ich die App nutze? Habe ich quasi wie in der Physiotherapie eine Anleitung? Ist das in Anführungszeichen ein Video, was ich mir anschaue? Überprüft mich die App? Filmt das Handy mich? Was für Möglichkeiten habe ich da?
Also die App wird vom Arzt verschrieben und der Patient führt dann die Übungen zu Hause durch. Der Patient bekommt jeden Tag andere Übungen gezeigt in Form eines Films und zugleich wird der Film mit Ton, also mit Anweisungen des Physiotherapeuten begleitet. Er soll dann beispielsweise eine bestimmte Kopfbewegung 10-mal machen und die Kopfbewegung, die wird dann auch 10-mal ihm vorgeführt und gleichzeitig wird mitgezählt, sodass der Patient nicht ununterbrochen auf den Bildschirm schauen muss, sondern er konzentriert sich auf seine Übung. Eine Kontrolle, ob die Übung richtig durchgeführt wird, eine solche Kontrolle ist natürlich technisch nicht möglich. Deswegen sind nicht alle möglichen Übungen, die vorstellbar sind, in dieser App versammelt, sondern nur solche Übungen, von denen wir wissen, dass, wenn der Patient sie falsch durchführt, für ihn trotzdem keine Gefahr besteht.
Also es ist ja noch nicht veröffentlicht, aber wir wissen ja schon aus Untersuchungen, dass die App auch funktioniert. Und jetzt vielleicht, wo ist denn der Stand der App jetzt, wenn wir das sozusagen in die Pipeline von Entwicklung, Medizinprodukt und am Ende DIGA, also digitale Gesundheitsanwendung sehen, wo ist denn jetzt der Stand von der App im Moment und was wären jetzt noch so Schritte?
Also die App ist fertig und sie ist seit 2022 auf dem europäischen Markt, kann also in ganz Europa verwendet werden, immer unter der Bedingung, dass sie in der Landessprache zur Verfügung steht. Im Moment steht sie auf Deutsch zur Verfügung, kann also in Deutschland, Österreich, Schweiz und anderen deutschsprachigen Regionen in Europa verwendet werden. Und Privatpatienten nutzen diese App auch fleißig. In allen Ländern kommt es dann aber auch darauf an, dass die jeweilige Krankenversicherungssysteme diese App bezahlen und das ist ein zweiter Zulassungsprozess. In Deutschland muss eine solche App, sie ist genau genommen ein Medizinprodukt, muss wie jedes andere Medizinprodukt, was vom Arzt verschrieben werden soll, in einer Liste stehen, also entweder in der Heil- und Hilfsmittelliste oder für die Apps gibt es noch eine spezielle Liste, eine sogenannte DIGA-Liste. Beim BfArM in einer der beiden oder vielleicht in allen beiden Listen muss es gelistet werden. Dazu ist ein Antragsverfahren zu durchlaufen, welches eine lange Zeit in Anspruch nimmt. Und gegenwärtig läuft dieses Antragsverfahren, damit eben auch Kassenpatienten es kostenlos bekommen. Allerdings kann ein Kassenpatient auch heute schon von seiner Kasse es kostenlos bekommen. Also die Krankenkassen sind nicht an diese Listen gebunden, sondern Krankenkassen können auch außerhalb der Liste bestehende Medizinprodukte durchaus finanzieren. Der Patient muss dazu mit einem Rezept einen Kostenvoranschlag einreichen und bekommt dann eben eine Kostenübernahmeerklärung. Und mit der Kostenübernahmeerklärung kann er dann die App kaufen und bekommt anschließend die Kosten wieder ersetzt. Also auch diese Möglichkeit besteht.
Und für wen ist die jetzt geeignet, die App? Also für welche Indikationen, wenn wir das jetzt mal medizinisch sehen?
Ist geeignet für peripheren Schwindel. Und jetzt ist es für Sie natürlich nicht erstaunlich, dass es für alle Arten von peripherem Schwindel geeignet ist. Denn der Mechanismus ist ja eine zentrale Kompensation. Also genauso wie ein zentrales Analgetikum grundsätzlich bei allen Arten von Schmerzen helfen kann, weil es zentral wirkt, so wirkt auch diese App Vertidisan zentral. Und aufgrund der zentralen Wirkung ist es für praktisch alle peripheren Erkrankungen des Gleichgewichtsfunktionssystems geeignet. Und im Rahmen einer multizentrischen klinischen Studie, an der Sie, Herr Wolpert, ja mit federführend teilgenommen haben, sind praktisch alle solche peripheren Erkrankungen mit eingeschlossen gewesen. Alles in allem fast 300 Patienten sind eingeschlossen und die Ergebnisse sind sehr, sehr zufriedenstellend. Vor allem sind die Patienten zufrieden. Das ist ja das Allerwichtigste.
Ja, Schwindel ist ja ein Riesenmarkt, also ist ja auch ein großer Bedarf an Therapie. Wir sehen es ja im Schwindelzentrum auch, dass wir Patienten ja teilweise vom Bodensee haben und da wissen wir gar nicht, welche Physiotherapeuten überhaupt eine adäquate Therapie machen. Wenn man jetzt beim Schwindel ist, ist es relativ eindeutig, denke ich, aber wenn man jetzt so allgemein, Sie im Prinzip entwickeln Sie ja auch andere Apps, wenn man so Chancen am Markt auslotet für Medizinprodukte und digitale Gesundheitsanwendungen, was glauben Sie sind, wie macht man das? Wie geht man da ran? Also gibt es da Daten von Krankenkassen zum Beispiel, die man bekommen kann? Oder weil man muss es ja am Ende dann auch finanzieren. Da wird man möglicherweise auch Investoren haben, die man überzeugen muss. Wie geht man denn an sowas ran? Das ist ja auch ein ganz neues Wagnis.
Gut, also die Häufigkeit von Erkrankungen kann man zum Beispiel beim Statistischen Bundesamt nachschauen. Dort sind Daten der gesetzlichen Krankenkassen hinterlegt. Man kann sie aber auch beim GKV-Spitzenverband im Prinzip abrufen. Es ist, will ich sagen, mühsam. Man muss sich da durchklicken, aber dann kommt man schon zu den Zahlen. Die Definitionen sind allerdings unterschiedlich. Das gilt aber für viele Erkrankungen auch. Also man kann davon ausgehen, dass wir in Deutschland mindestens 8 Millionen Betroffene haben. Andere Zahlen sagen, dass 60% aller Patienten, die zum niedergelassenen Allgemeinmediziner gehen, mindestens als Nebensymptom Schwindel angeben. Das wäre dann eine viel größere Zahl. Gehen wir mal von den 8 Millionen aus, dann ist das schon eine sehr, sehr große Zahl von Betroffenen und die weit überwiegende Mehrzahl leidet an chronischem Schwindel und wie bereits erwähnt, evidenzbasierte Arzneimitteltherapie existiert nicht. Deswegen eben auch der große Auflauf der Patienten im Tübinger Schwindelzentrum, aber auch in anderen Schwindelzentren in Deutschland. Da finden Sie Patienten, die eben mit einem oder mehreren Medikamenten behandelt worden sind, ohne dass ein Effekt auftritt. Das ist jetzt, wenn Sie eine solche digitale Therapie mit Vertidisan durchführen, nicht der Fall, sondern in 88% der Fälle führt es zu einer deutlichen Verbesserung des Schwindels. Und das ist ein erheblicher Unterschied im Vergleich zu Arzneimitteln, bei denen lediglich die Spontanheilung, die Spontanverbesserung, also der Placebo-Effekt, festgestellt werden kann.
Wenn ich jetzt inspiriert durch diesen Podcast als Hörer oder vielleicht wache ich morgen auf und sage, Mensch, ich möchte auch eine DIGA, ich möchte auch eine App entwickeln. Was sind so Ihre Erfahrungen? Was für Hürden sind da so die ersten, die man nehmen muss? Wo gehe ich überhaupt hin, dass mir jemand so eine App entwickelt?
Also das hängt jetzt von Ihrer Ausgangslage ab. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Sie ein junger Arzt, eine junge Ärztin sind oder vielleicht auch noch Medizinstudierende sind, dann brauchen Sie zunächst mal ein Finanzier. Sie brauchen Geld. Eine solche App zu entwickeln kostet ungefähr 3 Millionen Euro. Sie sollten also in der Lage sein, dieses Geld in irgendeiner Weise zu beschaffen. Auch wir haben mit entsprechenden privaten Investoren gearbeitet, die uns diese Summe zur Verfügung gestellt haben. Das Zweite, was Sie dann machen müssen, dass Sie ein Unternehmen gründen, wenn Sie nicht schon eines haben oder in einem Unternehmen sind. Und dieses Unternehmen muss ein Medizinproduktehersteller sein. Und dazu müssen Sie zwei Grundvoraussetzungen erfüllen. Sie müssen zertifiziert sein nach einer sogenannten ISO-Norm 13485. Da wird also genau vorgeschrieben, wie Ihr Unternehmen abzulaufen hat und wie die Prozesse sind. Das ist außerordentlich aufwendig. Und innerhalb dieser Norm müssen Sie eine sogenannte technische Dokumentation führen, die zugleich auch noch die Anforderungen des entsprechenden europäischen Medizinproduktegesetzes erfüllt. Dieses europäische Medizinproduktegesetz heißt MDR, Medical Device Regulation, aus dem Jahre 2017. Das ist ein ganz dickes Paket an Gesetzestexten und die müssen Sie minutiös bis in die letzte Einzelheit erfüllen. Wenn Sie das dann gemacht haben, dann können Sie anfangen, das Medizinprodukt zu entwickeln. Und wie Sie das dann entwickeln, das ist eben in der sogenannten MDR zum Teil vorgegeben. Es ist zum Teil vorgegeben in dieser ISO-Norm 13485, aber auch eine ganze Reihe von anderen Normen spielen eine Rolle. Wenn es nämlich jetzt eine sogenannte DIGA sein soll, eine App, dann ist das eine sogenannte alleinstehende Software. Und dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Vorschriften, die Sie erfüllen müssen. Also der Regulationsgrad ist außerordentlich hoch. Auf der anderen Seite wird Ihnen aber auch genau beschrieben, was Sie alles machen müssen. Also insofern sind Sie nicht verloren, sondern halten sich an das. Allerdings, es ist außerordentlich viel, an das Sie sich halten müssen. Wenn Sie das dann hingekriegt haben und Ihr Produkt ist fertig, dann brauchen Sie eine Marktzulassung. Und jetzt hängt es davon ab, welchen, ich sag mal, Gefährlichkeitsgrad Ihr Produkt hat. Und das wird nach dieser MDR, die ich erwähnt habe, in drei Gruppen eingeteilt, 1, 2 und 3. Und da gibt es dann auch noch Untergruppen. Und diese alleinstehende Software als Medizinprodukt, das ist entweder ein Klasse 1 Medizinprodukt, das heißt, der Gefährlichkeitsgrad ist der niedrigste, oder es ist ein Klasse 2a oder 2b Medizinprodukt, da sind die Gefährlichkeitsgrade schon größer. Je nachdem, was es für ein Medizinprodukt ist, brauchen Sie dann für die Marktzulassung auch noch eine klinische Studie als Zulassungsstudie. Und die muss normalerweise eine sogenannte randomisierte, kontrollierte klinische Studie sein. Verblindet kann sie nicht vollständig sein, weil der Patient natürlich mitbekommt, dass er Ihre App benutzt. Insofern können Sie den Patienten nicht verblinden, aber die Ärzte, die Prüfärzte, die könnten verblindet sein. Das sind vielleicht die wichtigsten Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen. Die Markteintrittsbarrieren sind hoch.
Das heißt, nach dem ganzen Prozess ist es dann ein zertifiziertes Medizinprodukt?
Richtig, das ist ein zertifiziertes Medizinprodukt. Und wenn Sie das haben, dann können Sie sich anschließend in dem jeweiligen Land, in dem Sie sind, also bei uns in Deutschland, an die Behörde oder an die Stelle wenden, die für die Kassenzulassung zuständig ist. Also die Marktzulassung ist die Voraussetzung für die Kassenzulassung. Und wenn Sie jetzt die Kassenzulassung haben wollen über das Heil- und Hilfsmittelverzeichnis, dann müssen Sie sich an den GKV-Spitzenverband wenden. Mhm. GKV, gesetzliche Krankenversicherung. Oder wenn Sie das als DIGA zulassen wollen, dann wenden Sie sich an das BfArM, Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und die sind dann für das Zulassungsverfahren verantwortlich. Diese Verfahren dauern Monate oder auch länger als ein Jahr.
Das ist ja ganz interessant, dass das eine eher so wie ein Hörgerät wäre, ne, über den GKV-Spitzenverband. Und die DIGA wird aber wie ein Medikament schlussendlich gewertet dann eher. Ne?
Es hat sehr viel Ähnlichkeit, das ist richtig. Wenn Sie allerdings die Marktzulassung schon mit einer klinischen Studie abgeschlossen haben, dann können Sie natürlich diese klinische Studie dann auch beim BfArM vorlegen. Insofern sollten Sie sich, wenn Sie Ihre Marktzulassungsstudie machen, auf jeden Fall schon mal erkundigen, was das BfArM alles fordert, damit Sie nicht die Marktzulassungsstudie gemacht haben und irgendeine Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, haben Sie vergessen. Das wäre natürlich extrem ärgerlich, wenn Sie die ganze Studie dann nochmal nur aufgrund irgendeines besonderen Anliegens nochmal komplett wiederholen müssen.
Also wenn das dann als DIGA zugelassen ist in Deutschland, hat das ja eigentlich nur Vorteile für alle Beteiligten, also für die Patienten, weil alle Patienten dann ja auch Zugang dazu haben, aber natürlich auch für den Hersteller, weil er natürlich auch ein breiteres Publikum ansprechen kann. Bei Medikamenten ist es ja so, dass die Hersteller für eine gewisse Karenzzeit die Preise in irgendeiner Form festlegen. Wie funktioniert es bei der DIGA?
Das ist genauso. Das funktioniert ganz genauso. Für ein Jahr kann der Hersteller den Preis selbstständig festlegen. Und nach einem Jahr werden dann Verhandlungen geführt mit den gesetzlichen Krankenkassen, wie dann der endgültige Preis ist. Wobei anders als bei einem Arzneimittel völlig zu Recht der Preis degressiv ist. Also in diesem Fall handelt es sich ja um eine Software. Und um die Software zu multiplizieren, muss man nicht so viel Geld ausgeben, um ein Arzneimittel zu multiplizieren. Das heißt, je größer die Zahl der verkauften Apps ist, umso geringer ist der Preis, den der Hersteller dafür bekommt. Und das ist auch richtig so.
Wobei man ja auch bei der App irgendwie einen gewissen Aufwand hat, das zu unterhalten. Man muss vielleicht Systempflege machen, Updates. Das wird so nicht vergütet.
Ja, das wird nicht extra vergütet, sondern das ist natürlich enthalten darin, dass der Preis nicht auf Null fällt. Es bleibt immer noch ein auskömmlicher Preis übrig, so soll es jedenfalls sein, mit dem der Hersteller in der Lage ist, auch den Unterhalt zu bezahlen. Was muss da alles gemacht werden? Also beispielsweise muss er eine sogenannte Post-Market Surveillance durchführen. Das heißt, er muss also regelmäßig über seine Hotline in der Lage sein, die Beschwerden von Patienten und die Nebenwirkungen von Patienten in Empfang zu nehmen. Und Sie können sich ausrechnen, ein solches Gespräch kann also locker mal eine Stunde dauern. Und wenn Sie jetzt den Stundenlohn von einem Beschäftigten dann hochrechnen, und er macht das zweimal pro App, dann können Sie sich ausrechnen, wie viel Geld das tatsächlich ist, die der Hersteller an dieser Stelle aufwenden muss, um mal ein Beispiel zu nennen. Zum Zweiten muss er ständig auf dem aktuellen Stand der Literatur sein. Das ist nun jetzt wirtschaftlich nicht so besonders teuer. Aber er muss auch im Cyberspace unterwegs sein und dazu braucht man Spezialisten, die ständig im Cyberspace unterwegs sind, um Bedrohungen, die von außen kommen, rechtzeitig zu erkennen und gegebenenfalls die Software dann eben so zu verändern, dass diese Bedrohung nicht realisiert werden kann, dass das niemand eindringen kann, um jetzt zum Beispiel eine Zulassung als Produkt zu bekommen, das von den Krankenkassen bezahlt wird. Muss man Penetrationstests nachweisen, die sehr aufwendig sind, sehr teuer sind. Man muss bestimmte Anforderungen des BSI, Bundesamt für Informationstechnologie, muss man erfüllen, völlig zu Recht, damit eben niemand von außen eindringen kann und eventuelle Gesundheitsdaten des Patienten erfassen kann. Denn die App ist auch in der Lage, mithilfe einer Interoperabilität können die Inhalte der App entweder händisch oder automatisch übertragen werden in die elektronische Gesundheitsakte. Mhm. Damit ist sie verknüpft, das ist Voraussetzung, dass man das macht. Und da ahnen Sie auch, warum man 3 Millionen Euro braucht. Denn das sind viele Dinge, die erfüllt werden müssen, völlig zu Recht, die sehr aufwendig sind. Und dieses Ganze kann natürlich über den Cyberspace in der Zukunft bedroht werden. Wir haben alle gehört, dass die elektronische Patientenakte geknackt worden ist, ne? Und das darf natürlich bei einer App nicht passieren. Oder wenn eine solche Bedrohung eben zu erkennen ist, muss man sie rechtzeitig erkennen, bevor jemand überhaupt eingedrungen ist.
Wie ist denn das langfristig mit so Wirksamkeitsüberprüfungen? Unterliegt die so eine DIGA oder eine App dann nochmal einer Überprüfung? Also ich sag mal, ist das eher wie beim Führerschein, den man einmal hat und dann den dauerhaft hat, oder eher wie beim TÜV, wo man alle 2 Jahre zur Überprüfung muss?
Nein, das ist nicht wie beim Es ist nicht wie beim Führerschein, sondern es ist wie beim TÜV. Alle Medizinprodukte müssen nach der MDR und damit eben auch eine solche DIGA, müssen ständig hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft werden. Das kann man natürlich mithilfe einer solchen App besonders elegant machen. In der App kann der Patient auf freiwilliger Basis sein Einverständnis dazu geben, dass er sogenannte evidenzbasierte Fragebögen ausfüllt. Und er gibt dann sein Einverständnis, dass diese Daten anonym dem Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Und auf diese Weise kann also regelmäßig eine Überprüfung der Wirksamkeit durchgeführt werden. Was die Nebenwirkungen angeht, das kann auf diese Weise nicht erfasst werden, sondern dazu dient eben die Hotline des Herstellers. Dazu ist er verpflichtet. Dazu muss man Personal zur Verfügung stellen, welches von montags bis freitags von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends zur Verfügung steht. Und wenn Nebenwirkungen auftreten, wird der Patient innerhalb der App aufgefordert, diese Nebenwirkungen an dieser Stelle zu melden. Aber er kann sie auch brieflich anonym melden. Und es wird ihm auch gesagt, er kann die Nebenwirkungen, wenn er es möchte, direkt beim BfArM melden, welches ja die Oberaufsicht ist für alle Medizinprodukte in Deutschland und damit auch für DIGAs.
Also meine Lust, eine App zu entwickeln oder eine DIGA zu entwickeln, ist so ein bisschen geschrumpft.
Ja, das ist doch ein bisschen, ist viel mehr Arbeit, als man denkt, ne?
Richtig.
Ist
also
brutal.
Ja. Da ist ja, es steckt viel, viel Arbeit dahinter und ich höre jetzt, das sind extrem viele Hürden. Ich meine, Deutschland ist ja immer bürokratisch. Wie sieht es denn, haben Sie Einblick, wie sieht es denn aus in anderen Ländern? Wie steht da Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in der Digitalisierung, in der Umsetzung solcher Apps, in solcher DIGAs, ist das woanders leichter?
Also zunächst mal ist Deutschland tatsächlich auf dem Gebiet der digitalen Therapie weltweit führend. Das hängt eben mit dieser gesetzlichen Situation zusammen, dass man über das BfArM eine DIGA anmelden kann. Die weit überwiegende Zahl derer, die die Idee haben, eine DIGA zu machen und dann mit dem BfArM Kontakt aufnehmen, der weit überwiegenden Mehrzahl gelingt es nicht, letztlich eine DIGA umzusetzen, sondern das ist tatsächlich eine Minderzahl. Denn man muss, Sie haben es selber gesehen, eine ganze Reihe von sogenannten Eintrittsbarrieren überwinden.
Gibt es Pläne, jetzt diese App noch in andere Länder zu transportieren? Also ich denke mal, in deutschsprachige Länder ist es wahrscheinlich einfacher, aber was ist so mit Frankreich, Italien oder USA?
Gut, also das sind ja jetzt zwei Ebenen. Man muss einmal die Ebene sehen, Marktzulassung, und damit kann man mit der App in der deutschen Fassung nach Österreich gehen, nach Südtirol oder in den deutschsprachigen Teil von Belgien, ohne dass man da irgendeine gesonderte Erlaubnis dafür braucht. Besser wäre natürlich, wenn man auch dort eine Kassenzulassung hat, und tatsächlich ist Österreich in Vorbereitung dafür. Also Deutschland ist federführend und die anderen europäischen Länder haben auf Deutschland geschaut und haben versucht, dieses System zu übernehmen. Natürlich nicht genauso, sondern mit genügend Modifikationen, die zur Folge haben, dass man doch wieder eine größere bürokratische Hürde überwinden muss. Tatsächlich etabliert ist es in Frankreich. Es ist auch wohl in den Anfängen etabliert in Belgien. Vor kurzem jedenfalls kam die Nachricht, dass in Belgien ein digitales Produkt, aber nicht etwas, was man in Deutschland als DIGA bezeichnen würde, dort eine Kassenzulassung bekommen hat. Wir sind dabei, jetzt die französische Fassung zu etablieren und auch eine amerikanische Fassung zu etablieren, weil wir wollen nach Frankreich, Österreich, Schweiz, Belgien, aber eben auch in die USA. In den USA sind die Voraussetzungen ganz andere. Dort braucht man eine FDA-Zulassung. Die ist interessanterweise mit weniger Aufwand behaftet als die europäische Zulassung. Das gilt für alle Medizinprodukte, sodass weltweit im Moment eine Tendenz ist, dass Medizinprodukte, gerade wenn sie schwieriger Natur sind, zunächst mal in den USA zugelassen werden und nicht mehr in Europa. Das ist eine sehr traurige Situation, die damit zusammenhängt, dass die MDR Forderungen stellt an die Medizinproduktehersteller, die nicht zu erfüllen sind.
Ja, wir können an der Stelle auch mal aus dem chirurgischen Bereich sagen, dass wir viele Instrumente oder auch Teile, die wir, Implantate, nicht mehr verwenden können, weil die einfach nicht rezertifiziert werden, und dann bleibt quasi so ein Kondensat von ganz wenigen Teilen übrig, die man benutzen kann. Das ist schon, die MDR hat es schon einem, macht es schon schwierig manchmal.
Ich stelle Ihnen dazu eine Zahl. Im Rahmen der Zulassungsprodukte für den Markt muss man eine ganze Reihe von Dokumenten erstellen. Ein Dokument ist eine sogenannte klinische Evaluation Report. Die umfasst 200 bis 300 Seiten. In Deutschland gibt es 350.000 Medizinprodukte. Es ist nicht möglich, 350.000 klinische Evaluation Reports zu schreiben, weil die Menschen, die das schreiben sollten, die gibt es gar nicht. Jedenfalls nicht in dieser Größenordnung. Allein schon daran scheitert es. Neben vielen, vielen anderen Dingen, aber das zeigt Ihnen ein Beispiel des bürokratischen Wahnsinns, der in dem Fall in Europa herrscht. Warum soll man für ein ganz einfaches Medizinprodukt irgendeine Klemme, die seit 100 Jahren im Gebrauch ist, von der jeder Arzt weiß, dass sie funktioniert, warum muss ich dazu einen Bericht schreiben über 200 bis 300 Seiten? Warum reichen nicht zwei Seiten aus?
Ja, das ist schon ein bisschen Wahnsinn, muss man sagen. Ja, aber es ist leider die Realität. Ne?
Ja, jetzt hier bei unserer DIGA, da kann ich das verstehen. Das ist etwas Neues, digitale Therapie ist etwas Neues. Dass man das bis in die letzte Einzelheit ausleuchtet im Rahmen eines sogenannten Clinical Evaluation Reports, das halte ich für völlig in Ordnung. Aber eben nicht für die Standardklemme, die auch unsere Urgroßväter bereits benutzt haben.
Jetzt kenne ich Sie ja im positiven Sinne als sehr umtriebige Person, die immer neue Ideen hat. Haben Sie denn schon weitere Pläne, was Apps oder Digitalisierung angeht?
Ja, die haben wir. Wir haben also eine relativ große Pipeline von Produkten, die wir in den nächsten Jahren auf den Markt bringen und die wir nach Möglichkeit natürlich auch bis zu einer DIGA bringen. Aber die Einzelheiten werde ich Ihnen jetzt heute nicht verraten, weil wir eben auch noch nicht wissen, in welcher Reihenfolge wir das machen. Da spielen natürlich eben auch Investoren eine Rolle. Wenn wir den Investoren sagen, also wir haben hier eine Pipeline von 5 weiteren und der Investor sagt, also wenn er das macht, dann stellen wir euch 3 Millionen zur Verfügung, für die anderen aber nicht. Zum Beispiel, weil er selber in seiner Verwandtschaft einen Betroffenen hat, dann ist das für uns ein Hinweis, dass wir dieses als nächstes nehmen und nicht etwas anderes, was vielleicht bei uns zunächst mal präferiert worden war. Also auch solche Dinge spielen natürlich eine Rolle. Einflüsse von außen sind unvermeidbar.
Aber wir können feststellen, nach der Diga ist vor der Diga.
So kann man das ausdrücken, ja, das ist richtig. Ja.
Und also großen Respekt, dass Sie das nach diesen ganzen Hürden, die Sie da schon genommen haben, planen, jetzt nochmal von vorne mit einer neuen Diga die ganzen Hürden wieder von vorne zu nehmen.
Ja, nun, dann hat man natürlich gelernt, wenn man die Hürden überwindet. Das, insofern wird sicherlich die zweite Diga einfacher sein. Kann Ihnen auch verraten, die zweite Diga, die wird gegen Depressionen sein. Insofern, das ist jetzt nichts Dramatisches, aber die nächsten werden dann wieder hals- und ohrenärztlich sein und das möchte ich Ihnen gegenwärtig noch nicht verraten.
Vielleicht ganz kurz noch, so ein kurzer Überblick, was gibt es denn überhaupt schon an anderen Digas? Also und gibt es da Bereiche, die führend sind? Also wie stehen jetzt die HNO bei den Digas?
Ja, die HNO ist führend. Gehört mit zu den Führenden dazu. Natürlich. Also es gibt ungefähr 60 Digas, das wechselt immer so ein bisschen hin und her. Und zu den führenden Digas gehört einmal eine Diga gegen Tinnitus. Da drin enthalten ist kognitive Verhaltenstherapie. Die ist je nachdem, wann man die Messung macht, die Nummer 1 und Nummer 2 in Deutschland. Und zwar im Wechsel mit einer Diga, die heißt Vivira. Die ist gerichtet gegen Rückenschmerzen. Da ist das Konzept ganz ähnlich wie das Konzept bei Vertidisan. Da wissen wir auch schon lange, dass bestimmte Übungen die Rückenschmerzen reduzieren können. Und auch dort sind eben Filme drin. Und der Patient macht eben 90 Tage lang jeden Tag 10 bis 20 Minuten Übungen. Allerdings führen die nicht zu einer zentralen Kompensation, sondern die führen dann dazu, dass im Rücken bestimmte Strukturen und Prozesse sich verbessern und dadurch die Schmerzen nachlassen. Und die dritte führende ist gerichtet gegen Adipositas. Dann gibt es ungefähr die Hälfte der Digas ist gerichtet gegen psychiatrische, psychotherapeutische Erkrankungen, also Ängste, Depressionen. Dann gibt es Digas, die sind gerichtet gegen Sekundärerkrankungen in Zusammenhang mit Krebs, die also auch dort gegen Fatigue gerichtet sind oder gegen Krebsangst gerichtet sind. Also die behandeln nicht den Krebs als solchen, aber die psychologischen Veränderungen, die bei Patienten mit Krebs oder die bei jeder Erkrankung, die schwerwiegend ist, auftreten, die können dort von den Patienten häuslich behandelt werden. Das so, glaube ich, kann man im Großen und Ganzen mal als Kategorien darstellen.
Spannend, ein unglaublich weites Feld und mir war gar nicht bewusst, dass schon so viele Digas auf dem Markt sind. Okay, ich glaube, dann sind wir heute schon wirklich weit gekommen und kommen jetzt zum Ende von unserem Thema Diga. Lieber Professor Zenner, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir könnten, glaube ich, ewig weitersprechen. Aber es war für mich unglaublich spannend und waren viele neue Aspekte.
Ja, von meiner Seite vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke. Dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 11 von Hals über Kopf. Und bevor ich sage, wir hören uns, noch die kurze Ansage, das war dann auch die letzte Folge für dieses Semester. Wir gehen in Semesterferien und hören uns dann im Sommersemester wieder. In dem Sinne, wir hören uns. Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT, AB, let's chat, it's all about the knowledge, the doctor in the lab, talking ears, nose, throat, that's what we do, diagnosing symptoms, keeping you all brand new, let's talk about ENT, come on and learn with me, all about the treatment from A to Z, from allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT, that's what we do.